Platz nehmen. Maranatha, unser Herr ist im Kommen, unser Herr kommt, Maranatha. Mein Thema heute ist wahre Christen, und ich setze voraus, wahre Christen beten anders als die anderen. Wahre Christen, die machen nicht nur ein großes Tamtam. Diese Tage wurde sehr viel gebetet oder angeblich gebetet, und die Gebete wurden über das Fernsehen übertragen, werden auch noch übertragen. Die einen beten zu Maria, die anderen beten zum Josef, die anderen beten zu irgendjemand, irgendeinen Heiligen. Es wird viel gebetet, aber wird es richtig gebetet? Und dieser Frage will ich heute nachgehen. Wahre Christen, was sind wahre Christen? Und wer ist ein wahrer Christ? Bist du, bin ich ein wahrer Christ? Diese Frage wollen wir uns selber stellen, sogar kritisch selber stellen. Sind wir wirklich wahre Christen? Und beten wir wirklich anders als die anderen? Oder kritisieren wir nur die anderen? So, lass uns drüber nachdenken. Zuerst einmal, ich weise auf einen neuen Zettel hin, ist wieder gedruckt. So, das sind verschiedene Themen. Ich möchte nur auf den 1. Oktober, das ist ein Samstag, hinweisen. Hier wird ein Missionstag sein mit Ursula und Günther Lenkle. Sie sind Missionare in Tschad gewesen. Die Ursula, die kenne ich schon sehr lange. Sie hieß früher Schmidt. Und ja, vielleicht 35 oder 40 Jahre, ich würde sagen, 35 bis 40 Jahre kenne ich sie als eine ganz einfache Frau. Sie hat eine Bürde gehabt für Mission, ist nach Tschad gegangen, und kaum jemand hat sie richtig unterstützt. Keine große Hochschulbildung und dergleichen, aber sie hat Glauben und Liebe für einen Stamm da in Tschad gehabt, und dieser Stamm hat noch keine Sprache gehabt. Keine Schrift gehabt, dann hat sie dem Stamm eine Schrift gegeben, alles sich so hineingearbeitet. Man kann sich in eine Sache hineinarbeiten, wenn man eine Bürde und eine Vision hat und eine Berufung hat. So, und dann hat sie die Bibel übersetzt und die Leute auch lesen und schreiben gelehrt, also Lesebücher gemacht und dergleichen. Und sie wird hier uns erzählen aus ihrer Arbeit, jetzt lehrt sie weiter, die Bibel ist fertig, und die Leute, das hat dem Stamm selber die Bibel übergeben, und die Leute, Stammesleute, lehren selbst. Also das ist Mission für die Leute gewesen, die Bibel zu übersetzen. Aber mal sehen, was Gott aus einem Menschen machen kann. Und das möchte ich euch dazu einladen. Tagsüber wird hier auch für Leute aus Tschad sein. Wir haben versucht, so ein bisschen zu missionieren. Die Leute, die aus Tschad hier sind, die Botschaft, Tschad-Botschaft, hat die Leute angeschrieben. Hier ist eine Frau, die für Tschad sehr viel getan hat, und die Botschafterin will selber kommen sogar. So tagsüber 10 Uhr und nachmittags, sie wollen dann erzählen und ein bisschen so inspirieren. Die Leute, wird französisches Deutsch sein, dieser Vortrag vormittags und nachmittags, abends natürlich für alle mit Bilder. Abends kann man Bilder zeigen nachher über die Missionsarbeit, damit so ein bisschen Einblick bekommt, wie wird eine Bibel übersetzt. Man muss eine Sprache sehen. Dann wissen wir auch, was Martin Luther gemacht hat. Auch zuerst einmal die deutsche Sprache gesucht. Was ist die richtige Sprache? Die Deutschen haben auch alle möglichen Dialekte gesprochen. Dann hat er aus Mitteldeutschland die Sprache genommen und dann versucht, die Bibel zu übersetzen. Und hat dem Volk aufs Maul geguckt. Das ist also auch wichtig, dem Volk aufs Maul gucken. Wie sagen sie, wie sprechen das? Dann, wenn man Bibel übersetzt, weißt du, das klingt so nach Bibelübersetzern. Aber du musst auch richtig übersetzen. Manche Leute, die haben noch nie Schnee gesehen. Und wie übersetzt man solchen Leuten, die keinen Schnee gesehen haben? Weil der Herr macht unsere Sünden weiß wie Schnee. So, dann übersetzen wir, wie wir wollen. Oder manche haben noch nie Brot gegessen. Du sagst, das gibt's nicht, doch. Und dann muss man sich fragen, was ist ihre Hauptnahrung? Und in einer Sprache, einer einheimischen Sprache, wird die Stelle, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, wird, ich bin die Banane des Lebens. Also, man muss es wirklich verdeutlichen den Menschen, was es meint. Also ist es nicht leicht, die Sprache zu übersetzen. Oder deshalb, was ist Glaube? Also ein Bibelübersetzer hat versucht zu übersetzen, was ist Glauben. Aber die Leute haben kein Wort für Glauben in ihrer Sprache. Ja, was sagt ihr, wenn ihr etwas erwartet und was kommt und so weiter, und ihr hofft, dass der wirklich kommt? Ja, durch den Horizont schauen. Das ist Glaube. Es ist wichtig hier, und sie wird also erzählen, wie das alles war und wie das alles zustande kam. Also ich möchte euch ganz herzlich einladen, Samstag, 1. Oktober, Missionsabend mit Berichte aus Tschad, und dann am 2. Oktober haben wir Erntedankfest. Ich möchte jetzt schon sagen, für Sonntag, Leute, geht rechtzeitig weg, dass der Marathon läuft, ihr kommt nicht über die Straße. Also da müsst ihr auch euch bereit machen, wenn ihr mit dem Autos fahrt, müsst ihr also zeitiger wegfahren oder die Avos benutzen oder Stadtautobahn. So, dann am Sonntag, den 2. Oktober, haben wir Erntedankfest. Da wird das Thema sein, wie wird man optimal gesegnet? Wir werden auch Abendmahl haben. Es wird also ein vollgepackter Gottesdienst sein. Ich freue mich eigentlich. Wir feiern Gottesdienste. Und wir überlassen die Gottesdienste nicht anderen, dass die feiern. Wir können auch feiern. Mit Gottes Gnade und mit Gottes Hilfe. Dann am Ende des Monats als Vorschau, da wird Bruder Hedgecock kommen. Für 2 Tage, Mittwoch, den 26. und Donnerstag, den 27. Oktober. Und sein Thema, er ist ja ein Spezialist. Gott hat ihm eine Bürde geschenkt. Einfach höre auf die Stimme Gottes. Wer das einmal gelernt hat, der kann auch beten. Der kann auch glauben. Der kann auch vertrauen. Höre auf die Stimme Gottes. Und das ist wichtig, was er euch sagt, das tut. Wahre Christen beten anders. Sie haben einen anderen Umgang mit Gott als alle anderen Menschen. Also der Durchschnitt, als die Masse, als die Namenschristen oder Formchristen. Sie haben einen ganz anderen Umgang, sie haben ein Verhältnis zu Gott. Lieber Vater, aber Vater, Daddy. Sie sind also in einem Intimverhältnis mit Gott. Wahre Christen sprechen anders und beten anders, selbst anders als der Papst. Das nur einfach. Ich will den Mann nicht kritisieren, aber ich sage das nur, es ist nicht nur eine Show. Jesus sagt, wenn ihr betet, geht in die Kammer, macht die Tür zu und so weiter und betet im Verborgenen. Der das im Verborgenen sieht, der vergilt es öffentlich. Natürlich, man kann Lob und Dank Gottesdienst oder Veranstaltung machen, das ist alles okay. Aber man betet richtig, wahre Christen, sie beten in der verschlossenen Tür, in der Kammer. Und sie spielen nicht Religion. Eigentlich wird in allen Religionen gebetet. Im Buddhismus wird auch gebetet. Und so weiter. Und die Frage ist, zu wem bete ich? Zu wem? Zu wem? Also, es ist wichtig, dass man zu der richtigen Adresse oder mit der richtigen Adresse kommt. Und, wahre Christen, wahre Gläubige, wahre Menschen, die wirklich den Glauben haben, die beten nicht in der Luft, die beten also nicht zu den Sternen, die beten nicht zu den Elementen oder zu den, wie die Bibel sagt, zu den stummen Götzen. Und man hat nur viel Show gemacht, aber da ist nichts dahinter gewesen. Was ist nachher unterm Strich geworden? Und ich möchte heute zuerst mal als Einstieg im Wort Gottes aus der Apostelgeschichte von den ersten Christen, die haben noch richtig gebetet. Also Apostelgeschichte Kapitel 4 von Vers 23. Und da ist nach der Heilung des Lahmen Petrus und Johannes sind verhört worden im Gefängnis, sie sind ausgepeitscht worden. Das war die Vorbereitung zum Gebet. Also die Vorbereitung zum Gebet ist die Schmerz der Puckel. Da sind Wunden da und so weiter. Und da ist man bedroht. Man betet ganz anders, ob man alles willkommen ist, alles vorbereitet ist oder man ist gar nicht vorbereitet. Da ist gar nicht zumute, einem zu beten. Da betet man wirklich. Wenn es einem nicht zumute ist, zu beten. Und hör mal zu. Und als man sie hatte gehen lassen zu den Iren und verkündigten sie ihnen, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten, da sie das hörten, die Gemeinde, wahre Christen beten an, das ist mein Thema, da sie das hörten, hoben sie ihre Stimme auf einmütig zu Gott, einmütig. Das ist nicht nur, dass sie den Papst beklatscht hatten oder irgendeinen Herrgott beklatscht haben. Sie haben dann einmütig ihre Stimme zum Herrn erhoben. Und hör mal, was sie dann gesagt haben. Sie hatten total anders gebetet, als was man gewöhnt ist, so pro forma Gebet oder nur einfach irgendwo jemand nachgesprochen und geplappert. Herr, du bist der Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin es gemacht hat. Die haben Gott gelobt, einmütig, im Heiligen Geist natürlich. Wir haben letzten Mittwoch über Zungensprechen gesprochen, wie wichtig es ist, im Geist zu beten. Denn wenn wir im Geist beten, kommt es auch zum Heiligen Geist hin, zu Jesus. Und dann, was alles gemacht hat, der du durch den Mund Davids, deines Knechtes, gesagt hast, warum empören sich die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Also, viele Gebete sind umsonst. Warum nehmen sich so viele Menschen, Heiden und Gläubige, Ungläubige, religiöse Menschen vor und das ist alles umsonst? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich zuhauf unter dem Herrn und wieder den Christus, gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Wahrlich, ja, sie haben sich versammelt über deinen heiligen Knecht Jesus. Heiligen Knecht Jesus, nicht heiliger Vater. Heiligen Knecht Jesus, den du selbst gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und dem Volk Israel, zu tun, was deine Hand und dein Rat zuvor bedacht hat, dass das geschehen sollte. Und nun, Herr, siehe an ihr Drohen. Also dann haben sie ein bisschen nur geklagt. Herr, guck mal, was die alles machen. und wie sie sich vorgeben, und gib deinen Knechten mit aller Freudigkeit das Wort zu reden. Und strecke deine Hand aus, dass Gesundheit und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines Knechtes Jesus. So betet die heilige Gemeinde, so betet das Volk Gottes. Lass Zeichen geschehen, lass Wunder geschehen, lass, gib Gesundheit. Und da sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, da sie versammelt waren. Und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und reden das Wort mit Freimütigkeit. Alle. Plötzlich sind sie hinausgegangen und haben gesagt, uns ist der Herr begegnet, uns ist der Himmel begegnet, uns hat sich der Himmel aufgetan. Und sie redeten alle, sie sind alle ergriffen worden. So betet die Gemeinde. Und so sollten die wieder zurückkommen zu der Urgemeinde und so anfangen zu beten. Einfach, Herr, guck mal, was, wie der Teufel tobt, wie der Teufel die Christen angreift. Der eine kriegt Hexenschuss, der andere kriegt diesen Schuss und die nächsten kriegen den anderen Schuss und die kommen aus der Schusslinie nicht raus. Am besten ist es. Jemand hat, heute gerade beim Herkommen habe ich jemand gesagt, weißt du, wenn du in der Grube liegst, das ist genauso, als wenn du im Bunker bist. Da gehen die Schüsse alle über dir hinweg. Den, der leidet, der schon Probleme hat, den treffen die Sachen gar nicht. An dem rauscht es einfach vorbei. Aber sobald du rausstreckst deinen Kopf, bist du schon in der Schusslinie des Feindes. Herr, sieh an, ihr drohen. So, Christen beten anders. Sie sind nicht zweideutig oder rätseln, dass man nachher rätseln muss, was hat er wirklich gewollt oder was hat er wirklich gesagt und so weiter. Oder sie haben das gebetet, was das Volk braucht, Gesundheit. Herr, schenk Gesundheit, lass Zeichen und Wunder geschehen, beweg deine Hand, bring eine Bewegung in die Nation. Wahre Christen sind also eindeutig und klar und sie sagen, wo es lang geht und sie sagen das, was vor Gott konkret ist. Also sie reden nicht durch die Blume, um den nicht zu verletzen, um die nicht zu verletzen und jene nicht zu verletzen. Nein, wenn Gott das Geist fällt und wenn Gottes Geist wirkt, du dann funkt es. Dann hört jeder in seiner eigenen Sprache das, was ihm wahrscheinlich keiner gesagt hat bisher. Weißt du, es wird heutzutage so viele falsche Signale und Zeichen gegeben. Und deshalb können die Leute nicht fassen. Ja, wunderbar. Was ist gewesen? Ja, ich bin begeistert, als das Mobil da vorbeigefahren ist. Weißt du, wenn Gott uns berührt, dann ist was passiert, dann ist was bewegt worden. Ich möchte einen anderen Beter nehmen, einen Einzelnen. Du sagst ja, das war die ganze Gemeinde. Elia war auch ein Beter. In Jakobus 5, Vers 17 und 18, da heißt es, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Also, der war genauso wie du und ich. Er war ein Mann, der vor Gott stehen konnte und er konnte auch vor dem Volk stehen. Er konnte sagen, Leute, ist Gott, Gott folgt ihm, ist Baal, Gott folgt ihm nach. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahre und lebendige Gott. Und dann sagte hier, der Jakobus, er kann ja im Nachhinein das wieder zitieren und wiederholt, und er betete inständig. Also wahre Christen beten inständig. Die beten nicht nur, jetzt gerade, lieber Gott, ich brauche jetzt ein Fahrrad. Nein, die beten inständig, anhaltend. Was ist inständig? Bleibend. Dass es nicht regnen sollte. Guck mal, um was er gebetet hat. Wir würden um Regen bitten oder Sonnenschein. Aber der betete um Gericht eigentlich, dass es nicht regnen sollte. Lieber Gott, dreh den Hahn denen zu. Ist das richtiges Beten? Weißt du, wir beten immer, oh Herr, schenk Gesundheit, schenk Zeichen und so weiter. Aber er betete, Herr, schließ den Himmel zu, dass es nicht regnete 3 Jahre und 6 Monate im Lande. Und er betete wiederum und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Also, da konnte was bewegen. Wahre Christen beten Gebete, die was bewegen. Und da wollen wir lernen heute, wie komme ich dazu, dass ich ein echter Beter werde. Ich bin auch dabei noch beim Lernen. Wir sind alles noch Schüler. Wir haben noch nicht ausgelernt. Wir wollen beten, anhaltend, inständig beten. Gebet ist kein frommer Zirkus. Stell dir mal vor, Elia wäre heute im Bundestag. Und müsste dort einen Vortrag halten, so wie jetzt kürzlich geschehen ist. Oder Elia wäre im Olympiastadion. Was hätte er getan, was hätte er gesagt? Überlegt einmal, lass uns mal so zergehen. Was hätte er, wenn der Elia da gewesen wäre? Muss er vorstellen. Musste mal was ausmalen. Aber er hat es getan. Er stand vor Ahab, vom damaligen Parlament, vom damaligen Reichstag. Er stand vor Ahab und hat ihn nicht geschont. Er hat gesagt, Ahab, es wird nicht regnen, es sei denn, ich sage, auf Wiedersehen. Und ist gegangen. Und dann steht er wieder vor Ahab und betet 7-mal. Und dann sagt er, Ahab, Majestät oder König, wie auch immer. Propheten sind sehr hart, ungehobelt. sagen knallhart, nicht Majestät und Exzellenz und was weiß ich, Heiliger Vater. Die sagen, Ahab, spann deine Rosse an und schnell nach Hause, es wird schütten. Und es hat geschüttet. Ich sehe schon kommen. So, stell dir mal vor, was wäre passiert, wenn der Papst wie der Elia aufgetreten wäre? Was für eine Macht. Der Mann hätte sagen können und hätte, ja, hinter ihm steht eine Macht, aber eine irdische Macht. Und das spickt nur durch die Blume und schmiert jedem Honig um die Ohren, sowas nach ihnen in die Ohren jücken. Merkst du, was für ein Unterschied ist zwischen damals den Christen oder Petrus? Stell dir mal vor, Petrus steht auf, als sie fragen, ja, was soll das alles werden mit Pfingsten? Und dann sagt der knallhart, ihr habt ihn gekreuzigt. Heute traut sich keiner mehr sagen, ihr Juden habt Jesus gekreuzigt. Eure Geistlichkeit hat Jesus gekreuzigt. Ihr Römer habt Jesus gekreuzigt. Traut sich keiner mehr zu sagen. Ja, die Mohammedaner und die anderen, da schmiert man und schleimt man. Alle Liebe ist dahin. Weißt du, es ist ein Unterschied zwischen echten und unechten Propheten. Und du kannst dir selber auswählen, was wäre, wenn Elia Deutschland besucht hätte? Was wäre, wenn Elia vor UNO gesprochen hätte? Wie wäre Elia mit den Baalspriestern heute umgegangen? Und heute gibt es eine ganze Menge Baalspriester. Wie wäre Elia mit den Scheinkristen umgegangen? Ihr, die nur sonntags in die Kirche geht. Ihr, die nur Religion spielt. Gewiss, sind sehr viele echte und liebe Gotteskinder dabei. Ich möchte das nicht unterstellen. Und es ist schön, dass wenigstens ein paar aus den Löchern kommen und auftauchen und sich an Gott freuen, auch wenn sie unter falschen Vorzeichen das machen. Weißt du, aber das wäre doch eine Möglichkeit. Das, was wir gehört haben, Buße zu predigen oder Umkehr zu sagen. Leute, macht ernst mit Gott. Macht ernst mit Gott. Weißt du, der liebe Gott braucht nicht Mitläufer, religiöse Mitläufer. Wahre Christen sind nicht religiös. Sie bilden sich auch nichts ein. Ich will über die wahre Christen sagen. Wir, unsere Kirche, unsere Religion, unser Verein. Was ist das? Christen protzen nicht. Christen sind ganz konkret. Sie machen eine ganze Sache mit Gott. Weißt du, sie sagen das, was Gott aufs Herz legt. Prüft selbst. Wenn du die Geschichte von Petrus und Johannes hörst und Petrus ist da wirklich, weißt du, das sucht man nicht hinter dem Petrus. Petrus war so ein Weichling und Feigling. Aber der sagt, prüft selber. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das sagt der vom Hohen Rat im Verhör. Man muss Gott mehr, also wir können nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen und gehört haben, was wir betrachtet haben. Das war der andere Petrus. Der geistliche Petrus. Der von Gott gesalbte und gesandte Petrus. Wir können es nicht lassen, zu reden von dem, was wir gesehen und gehört haben. Und jetzt, Vater, beweg dein Arm, lass Zeichen und Wunder und Gesundheit geschehen. So haben sie gebetet. Christen tragen nichts zur Schau. Sie heucheln nichts vor. Sie sagen das, was in ihrem Herzen vor sich geht. Sie machen kein Spektakel. Sie betonen nicht das Äußerliche, sondern sie betonen das Innerliche. Das sind wahre Christen. Sie betonen das Innerliche. Wahre Christen, denen geht es nicht um Erfolg, denen geht es nicht um Massen. Der Petrus kann den einen heilen, wegen dem einen, der geheilt wurde, da sind 5000 zum Glauben gekommen. Wahre Christen haben etwas zu sagen und etwas zu geben. Dieser Elia, jetzt bleiben wir mal ein bisschen beim Elia ganz kurz. Weißt du, er musste sein Gebet nicht zur Schau tragen. Als er sagte, Ahab, es wird nicht regnen 3,5 Jahre, dann hat Gott zu ihm gesagt, geh und versteck dich am Bachkrit. Weißt du, nachdem du im Auftrag Gottes gesprochen, gehandelt hast, nachdem dein Gebetsleben beginnt am Bachkrit und dann sitzt du da und drehst Däumchen und dann lässt dich übernatürlich versorgen. Also ich weiß nicht, ob du das Gefräß essen würdest, was die Raben da gebracht haben. Das waren Geier, die da irgendwie das Todeskadaver dem Elia vorgesetzt haben. Glaub doch nicht, dass das Schnitzel gewesen sind und perfektes Fleisch. Das war Gammelfleisch, was der ja gekriegt hat. Aber weißt du, da musst du unten durch, wenn Gott dich führt, wenn Gott dich zu sich nimmt, auf die Seite nimmt, mit dir reden möchte, dann musst du Gammelfleisch essen. Gott segne dich, guten Appetit. Aber verstehen wir, um was es geht? Weißt du, da muss man nicht Delikatesse. Ich gönne allem die Delikatesse, aber weißt du, wenn Gott zur Seite nimmt, du musst unten durch. Dein Gebetsleben ist ein Geheimnis. Und das Leben, wie der mit Gott da redet, ging niemand was an. Seine stille Zeit, das ging niemand was an. Er lebte und diente im Verborgenen, dieser Elia. Und das ist das Geheimnis unserer Kraft. Wie sind wir im Verborgenen, im Versteckten, unsichtbar? Wo uns niemand sieht, kein Pastor, keine Videokamera und keine Kamera und nicht die Medien. Wie sind wir im Stillen, im Verborgenen? Er ließ sich von den Äußerlichkeiten gar nicht beeindrucken. Er saß am Bach. Und dann muss er noch etwas tun, was überhaupt nicht mit ihm, mit seiner Vorstellung, mit seiner Welt hatte, einverstanden war. Er musste auch noch zu der Witwe gehen und dort auch nochmal 18 Monate bleiben. Du siehst, ein wahrer Beter braucht 3,5 Jahre, bis er ausgebildet ist. Bis du ein wahrer Beter bist, sonst bist du nur ein religiöser Mitläufer. Und nachdem er gebetet hatte, musste er sich verstecken am Bach bei der Witwe. Er war für niemand mehr ansprechbar. Ich habe es Gott gesagt und jetzt rede ich mit Gott. Er war für niemand erreichbar. Er hat sogar das Telefon, wenn er es eins gehabt hätte, abgestellt, auch sein Handy ausgeschaltet. Ich will jetzt nur noch mit Gott da sein und mit Gott sprechen. Das ist also Gemeinschaft mit Gott. Kein Internet, kein Fernsehen, kein Radio. Mich geht die Welt nichts mehr an. Verbirg dich am Bach und interessier dich nicht, was draußen in Jerusalem passiert oder in Samaria passiert. Weißt du, er trat erst wieder auf, als Gott ihm das Zeichen gab, jetzt ist Zeit. Er hat nicht missioniert, er ging nicht gleich auf die Straße und missionieren. Nein, er hat gewartet, jetzt muss ich zuerst mal klarkommen mit Gott. Weißt du, wir predigen gerne anderen und sagen, du und du und du und du und du und du da. Aber ich muss selber mit Gott klarkommen. Und das dauert 3,5 Jahre im Schnitt. Manchmal für 30 Jahre. Bei Moses hat es 40 Jahre gedauert, als er dort in der Wüste da bei den Schafen seine Zeit verbrachte. Er musste auf seine Gebetserhörung warten, bis Gott sagte, jetzt ist Zeit. Er musste das, was er betet, durchleben. Manchmal wollen wir gerne weglaufen vom Bach. Aber woanders kommt kein Rabe, nicht mal ein Spatz. Woanders wirst du nicht versorgt. Woanders bist du sogar noch eine Last und eine Belastung. Nur am Bach. Nur da selbst habe ich den Raben geboten, dich zu versorgen. Und nur da selbst habe ich der Witwe geboten. Du kannst hinrennen, wo du willst. Du musst lernen im Gebet, Gott zuerst mal zu gehorchen. Gebet ist ein Gebetsleben. Gebete sind mehr als nur ein paar fromme Sprüche. Gebet ist ausleben, durchleben, erleben. Weißt du, du betest. Und du betest so lange, bis es kommt. Und ob du das glaubst oder nicht, ist jetzt egal. Die Urgemeinde, die Christen beten anders, wiedergeborene Christen beten anders. Manchmal glauben sie auch nicht. Oh, unser Bruder Petrus ist im Gefängnis, den Jakobus haben sie umgebracht und jetzt kommt unser Vorsteher auch dran. Herr, errette, Herr, hol Petrus aus Gefängnis. Und da steht der Petrus vor der Tür und die glauben es nicht einmal, dass der ist. Die glauben, das wäre sein Geist. Weißt du, wir glauben eher an Geister und Engel und was weiß ich alles, aber wir glauben nicht, dass in Natura die Sachen kommen können. Aber das ist egal, das war die Gemeinde. Sie betete und Gott erhörte sie. Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen. Sie waren 10 Tage beieinander und beteten. Ich weiß nicht, was sie in den 10 Tagen die Brüder dort auf dem Söller gemacht haben, aber sie waren 10 Tage, 120 Leute beieinander. Die einen gingen, die anderen kamen. Es waren ja noch mehr Jünger Jesu als die 12. Wir haben mal 70 gehabt und so weiter und ein paar Tausende, aber am Schluss sind 120 übrig geblieben. Sie waren einmütig beieinander. Da hat niemand mehr über den anderen geredet. Und das ist die schlimmste Sünde bei den Christen. Da sollten sie Buße tun, dass man übereinander redet, übereinander kritisiert, einander schlecht richtet. Weißt du, das ist das Richten, das ist auch das Beten zum Teufel. Richten. Du sollst nicht richten, auf das du nicht gerichtet wirst. Also, das hat alles aufgehört. Petrus, du bist schuld. Hättest nur ein bisschen das Schwert anders gedreht, wäre das Ohr nicht abgehauen worden, sondern der Kopf. Und dann hätte der Malchus uns in Ruhe gelassen, denn der war ja Antreiber der Verhaftung. Er, der hohe Priester, das Knecht. Oder dann Judas. Die haben den Judas auch in Ruhe gelassen. Geschwister, müsst vorstellen, die Apostel haben den Judas total in Ruhe gelassen. Der hat den Herrn verkauft, den Verräter. Also, weißt du, wenn du betest, hast du mit dir selber so viel zu tun, dass du keine Zeit für den anderen mehr hast. Da bist du so mit dir selbst beschäftigt, lieber Gott, kehr vor meiner Tür. Da ist noch so viel Müll, entsorge mal den Müll in meinem Leben. So, das ist es. Elia wartet und bleibt vor Gott, bis es eintrifft, hart bei dem Herrn, durchlebt selbst die Dürre, er verhungert und vertrocknet nicht, aber er durchlebt das alles. Weißt du, wenn du betest, schließ den Himmel zu, weißt du, du bist auch mit betroffen. Du musst auch das durchmachen. Inflation, Arbeitslosigkeit und. Herr, schick Erweckung. Die meisten Leute wissen ja gar nicht, was Erweckung ist. Die beten um Erweckung, aber Erweckung ist Gericht letztendlich. Oder der Erweckung geht meistens Gericht voraus, als Vorspann. Herr, schick, tauf uns mit Geist und Feuer. Du, Feuer verbrennt alles. Feuer lässt nichts übrig. Also die ersten Christen haben schon ganz anders gebetet und sie waren dabei und sie fühlen sich auch als ein Teil des ganzen Geschehens. Elia meistert im Hintergrund sein Leben, die Hungersnot, durchlebt, wird übernatürlich versorgt. Und er wartet, bis es vorbei ist, bis das Gericht vorbei ist. Er wartet, bis wieder die Zeit der Gnade anbricht. Weißt du, zum Handeln Gottes gehört Gericht und Gnade und Heimsuchung. Gebet ist etwas Persönliches, ganz was Persönliches. Ahab sucht später den Elia überall und macht sogar Verträge mit den umliegenden Ländern. Wenn der bei euch ist, liefert aus, hat Interpol eingeschaltet. Sucht wie den Elia, wo ist er, dieser Verderber? Und dann, als es dann soweit war, als er den Interpol einschaltete und überall gesucht wurde, dann sagte zum Obadja, dem Innenminister, du sag dem Ahab, ich will morgen ihn sehen. Das ist, er stellt sich selber. Der hat keine Angst. Der hat die Zeit der Phase der Angst, der Schüchternheit, der Feigheit überwunden. Beter werden mutig und kühn. Zuerst sind sie auch Weicheier. Und Elia war nicht der Stärkste. Der neigte zu Depression und Trübsinn. Als er dann auf die Isebel hörte, will er auch sterben, wie alle anderen auch. Ist er gar nicht der Stärkste. Aber wenn er in Gott ist, ist er ein Held. Und je mehr ein Mensch im Gott, im Gebet mit Gott verbunden ist, desto stärker und kraftvoller ist er. Weißt du, der Elia lernt in der Gegenwart Gottes so zu handeln und so zu reagieren, wie Gott es möchte. Und sobald er da weg ist, ist er total ein anderer. Manchmal fragt man sich, was ist mit einem Menschen? Weißt du, der ist so stark, so powerful, und ist er gerade draußen auf der Straße, ist er ganz schwach. Schimpft, regt sich auf. Weißt du, solange du in Gott bist, bist du stark. Das ist eine Binsenweisheit. Aber das ist so. Solange du in Gott bist und solange Elia im Herrn war. Deshalb heißt es in der Bibel, betet ohne Unterlass. 24 Stunden am Tag beten. 7 Tage in der Woche. Mit Gott verbunden. Ja, wir sollten beten im Geist, wir sollten im Sinn beten. Nachts, wenn wir schlafen, wir sollten im Schlaf beten, denn der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Wir sollten also immer mit Gott verbunden sein. Petrus hat im Gefängnis geschlafen. Und da kam der Engel und hat ihn errettet und hat ihn aufgeweckt. Weißt du, wenn die Zeit da ist, wenn du aufstehen sollst, wird der Engel dich rechtzeitig wecken. Wir müssen lernen, mit Gott verbunden zu sein. Der Elias schlief auch in der Höhle und sagte, ich will sterben. Und dann kommt der Engel und sagt, du, geh mal raus, draußen ist Essen vorbereitet. Frisches Brot und frisches Wasser. Weißt du, wenn Gott anfängt an dir zu arbeiten, verschwindest du zuerst mal von der Bildfläche. Du demütigst dich, gehst zu der Witwe, ist egal. Herr, du kannst machen, was du willst, so wie ich jetzt in den letzten Tagen gesagt habe, wie dieser Jude sich da vom Warschauer Ghetto geschrieben hat, Herr, du kannst mich totschlagen, aber du kannst mir nicht verbieten, deinen Namen zu heiligen und deinen Namen zu ehren. Einfach, ich bleib bei dir, ich liebe dich, ob du mich liebst oder nicht, ist egal. Das ist also mit Gott gehen, wenn ich auch gar nicht spüre von deiner Macht, ich bleib trotzdem bei dir. Kannst du das so entschieden mit Gott wandeln? Wir sehen immer nur den starken, kraftvollen Elia, und sagen, ja, im Geist und in der Kraft Elias wird der Herr wiederkommen. Ja, ja, zur Kraft und Geist Elias gehören mehrere Seiten. Auch in Schwachheit. Auch warten können, geduldig sein. Elia war ein schwacher, Jakobus sagt ganz klar, Elia war ein schwacher Mensch. Ein schwacher Mensch, ein Schwächling war er. War nicht der Stärkste. Aber in der Kraft des Herrn geht er 40 Tage und 40 Nächte, bis er den Berg Gottes erreicht. Elia muss lernen, als Beter sich nichts mehr einzubilden. Wahre Beter bilden sich nichts mehr ein. Ja, ich kann beten, ich kann den Himmel aufschließen und zuschließen. Denkst du, kannst gar nichts. Du denkst es. Du denkst es. Er musste ständig immer sagen, wo er herkommt, was er ist und so weiter. Weißt du, der Mensch, der beten kann, ist ein ganz kleiner Mann, ganz kleine Frau. Und da muss man nicht groß sein. Der Armen im Geist, denen gehört das Himmelreich. Weißt du, was es ist? Herr, ich bin bedürftig. Ich brauche deine Hilfe. Bevor Gott uns hört, wird Elia noch schwächer als er ist. Geh am Bach und verbirg dich. Dürre aus, vertrocknet. Glaub doch nicht, dass die Raben einen ganzen Ochsen ihm gebracht haben jeden Tag. Nein, da Bröckchen und da Bröckchen, so dass du gerade überlebst. Da ist zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig. So wird er versorgt. Weißt du, du musst lernen, auf göttliche Ration versorgt zu werden. Nicht wir, oh, im Angesicht meiner Feinde deckst du den Tisch. Das erlebst du erst, wenn du im Himmel bist. Das wirst du hier wahrscheinlich nicht erleben. Und brauchst es auch nicht erleben. Gar nicht nötig, dass du es hier erlebst. Dann bildest du nur was ein. Guck mal, ich bin besser wie die anderen. Dann dankst du Gott. Gott, ich danke dir, dass du und so bin und dass du mich versorgst und dass du im Angesicht meiner Feinde den Tisch deckst. Nein, weißt du, was Gott macht manchmal, wenn du Gott wirklich dienst, ehrlich dienst? Der nimmt von deinem Tisch noch weg und gibt ihn deinen Feinden, wenn du ehrlich bist. Das erlebt man immer wieder. Wahre Gotteskinder erleben genau das Gegenteil. Du betest, und ich will dir sagen, was wahre Beter sind. Du betest, und es wird nicht besser, sondern schlechter. Du betest noch mehr, es wird noch schlechter. Und dann betest du noch eins drauf, und es wird noch schlechter. Warum? Weil der Teufel sagt, ja, wo ist dein Glaube? Beweis mir deinen Glauben. Siehst du es? Nimm ihn weg. Und er wird aufhören zu beten. Aber der wahre Beter betet durch, auch wenn es noch siebenmal schlechter wird. Elia musste siebenmal seinen Kopf beugen vor dem Herrn, bis die Wolke da so faustgroß auftauchte. Denk doch nicht, was siehst du? Gar nichts. Was siehst du? Gar nichts. Verstehst du? Und sechsmal betet er, sechsmal gehen die Kinder Israel um Jericho. Passiert gar nichts. Da werden wir verspottet. Naja, die Trotteln, da was ist? Die sind dumm, sind ja Wüstenbewohner, Beduine, Schafhirten, haben keine Ahnung von Kriegsführung. Und glauben jetzt, da werden Mauer einschürzen, wenn wir da fest da rumtrampeln. Aber sie vertrauten Gott und sie waren stille. Weißt du, für einen Südländer ist es furchtbar schlimm, still zu sein, Mund zu halten. Denk an die Italiener. Verstehst du, da fuchteln sie und dann reden sie und dann siehst du es und jetzt kommen die von der Mauer, spotten runter und sagen, ach, mein lieber Mann, das tut ja, ach, durch den soll die Stadt eingenommen werden, da kommt keiner rein und kommt keiner raus. Du siehst also, was der Beter erlebt, er erlebt zuerst mal die andere Seite des Unmöglichen. Bevor du das Göttliche erlebst, erlebst du zuerst das Unmögliche. Da bewirbst du dich 100 Mal und kriegst Absagen über Absagen. Und dann, erst wenn der Herr anfängt zu handeln, wenn seine Zeit gekommen ist, du, da geht Schlag auf Schlag. Da sagst du, das gibt's doch nicht. Und da habe ich nicht mal beworben, die rufen mich an. Da fragen sie mich. Weißt du, wenn Gott anfängt zu handeln, wenn seine Zeit gekommen ist, dann stehst du und staunst nur. Wie hat er das nur gemacht? Oder wie ist das zustande gekommen? Beter. Bevor Gott Gebete erhört, kommt zuerst der Beter zu Gott in Behandlung. Und dann muss er sich da auf seinen Stuhl sich hinsetzen oder hinlegen auf dem Tisch und wird zuerst mal der Beter belehrt und von Gott betreut und bekommt Wurzelbehandlung. Da kommt das raus und dann kommt dieses raus und dann kommt jenes raus. Weißt du, da so ein Ansatz. Bevor Gott das Gebet erhört, verstummt der Beter. Weißt du, hat nicht gesagt, geh jetzt am Bach und bete jetzt weiter. Nein, und verbirg dich. Weißt du, was bei Verbergen ist? Hinterm Strauch liegen und sich nicht bemerkbar machen. Keiner soll sehen, keiner soll es erfahren. Nicht rascheln und schnaufen. Das ist, verbirg dich am Bach. Der Beter verbirgt sich, bis die Stunde Gottes kommt. Verbirg dich am Bach. Weißt du, da darfst du nicht lachen, da darfst du nicht reden, da darfst du gar nichts. Du verlierst sogar die Sprache am Schluss, wenn du da 18 Monate nichts sprichst. Nur noch mit sich selbst, mit seinem Inneren beschäftigt sein, mit seiner Seele und seinem Geist, vielleicht in Zungen, so ganz leise vor dich hin. Du darfst nicht immer laut beten, wenn dich da jemand hört. Auch die Büsche haben Ohren. So, der Beter lernt Gott persönlich kennen. Er fängt dort ein anderes Leben zu leben, so in der Stille, was das auch immer heißt. Ich möchte nicht, dass ihr euch jetzt alle versteckt hinterm Busch irgendwo im Park. Ich muss ja auch noch jemand haben zum Zuhören. Aber das ist kein Problem für mich. Aber weißt du, Gott erzieht uns selbst. Wir müssen nicht uns einander gegenseitig erziehen und korrigieren und kontrollieren. Gott sagt, verbirg dich. Gott sagt, jetzt geh jetzt mal zu der Witwe. Und das ist auch verdächtigend. Was macht er bei der Frau da? Und so weiter. Und die Witwe ist ja allein und wie benimmt er sich? Weißt du, da kommen Gerüchte. Jetzt musst du mit Gerüchte leben. Der Beter, der mit Gott wandelt, muss mit Gerüchte leben. Und die Gerüchteküche kocht. Weißt du, die sind schwul oder was weiß ich, was die dann alles sind. Oder die sind geizig oder die sind egoistisch. Was für Gerüchte da passieren? Grassiert ja genug. Gott gibt keinen unerzogenen Menschen seine Gaben. Er versucht zuerst mal, dich zu qualifizieren. Der Beter ist ja der Empfänger. Der Beter ist es, der was will von Gott. Und nicht durch dein Gebet werden zuerst nicht die äußeren Umstände verändert. Zuerst werden deine inneren Umstände verändert. Das ist, was Gebet bewirkt. Zuerst wird dein Inneres verändert. Der Beter wird verändert, bekommt eine neue Sicht, eine neue Einstellung zu der ganzen Sache. Wahre Christen beten anders, von innen her. Gott mag keine stolzen, großen Angebungen, sondern der wird dir nicht geben, damit du noch mehr protzen kannst oder dich noch mehr einbilden kannst. Guck mal, ich bin so perfekt. Gott segnet mich mit allem, was ich brauche und ich habe alles, was ich brauche. Gott kann keine Habgierigen segnen. Erst wenn du alles hergegeben hast, alles losgelassen hast, auf alles verzichtet hast und dich dann nur von so einem Vögel da versorgen lässt, was es auch immer heißt, muss die Botschaft verstehen, was dahinter steckt. Er gibt seine Gaben nicht denen, die verprassen. Denk an den verlorenen Sohn, das ist ja rausgeschmissenes Geld. Gib mir mein Erbe. Der ist versoffen, verfressen, verhurt, vertan. Da ist nichts mehr übrig geblieben von dem, was Gott ihm gegeben hat. Gott weiß, wem er was wann geben kann und soll. Echtes Beten ist ganz klein bei Gott werden. Verstehst du das? Arm vor dem großen, mächtigen Gott. Schwach vor Gott. Hilflos. Elend. All das sind so Zustände vor Gott werden. Oh Gott. Wir sind verloren, wenn du nicht eingreifst, wenn du nicht handelst. Weißt du, wahr werden vor Gott. Wir sind gar nicht wahrhaftig, wenn wir mit Gott reden oft. Wir spielen irgendwas, wir machen etwas, wir geben uns was vor, wie fromm wir sind. In der Bibel heißt es, du sollst nicht an der Straßenkreuzung beten, oder da wie die Moslems, oder was wir hier da irgendwo mal gesehen, auch die Juden breiten da ihren Teppich aus und beten Richtung Jerusalem oder Mekka. Dich soll niemand sehen, in welche Richtung du betest. Es geht niemand was an, zu welchem Gott du betest oder wie du betest. Echtes Beten beeindruckt nicht die Menschen, echtes Beten beeindruckt Gott. Und beeindruckt unser Gebet Gott. Wahre Christen beten anders. Ist provokativ, was ich sage, aber es ist so. Je mehr man die Menschen beeindruckt, desto weniger beeindruckt man Gott. Verstehst du? Je mehr man vorne da mit Weihrauch und Zimbeln und Pauken und Trompeten versucht, Gott zu bewegen, desto weniger bewegt sich. Je mehr du bei den Menschen ankommst, desto weniger kommst du bei Gott an. Tut mir leid, aber es ist so. Je mehr du die Welt erreichen möchtest und so weiter, desto weniger erreichst du von Gott. Das ist ein Fakt. Damit müssen wir uns auseinandersetzen als Christen. Je mehr du die Welt bewegst, desto weniger bewegt Gott. Herr, beweg deinen Arm. Die sind zusammengeschlagen worden. Sie sind bedroht worden, die Aposteln, damals nach dem Verhör. Und Herr, beweg du. Wir können nichts machen. Wir können nicht predigen. Wir können nicht glauben. Wir können nicht beten. Mach du das jetzt, Herr. Gott hat sich immer jemand auserwählt, den er segnet. Und das sind die Kleinen, die Unscheinbaren, die Unwichtigen. Bevor Gott jemanden segnet, mach dich zuerst mal klein und schwach ein. Weißt du, das soll das Feuer anzünden. Ich weiß nicht, ob du schon mal Feuer angezündet hast. Da musst du Kleinholz machen. Ganz klein. Und dann kann es Funken fangen. Und dann kann das Feuer kommen. Und dann kann was geschehen. Bevor Gott etwas in deinem Leben macht, oder bevor Gott dein Gebet erhört, bevor Gott dich gebraucht, lässt er dich untertauchen oder dich ins Meer werfen. Wie Jonah. Werf mich raus. Weißt du, dann willst du nicht mehr Gott dienen. Du brennst nicht mehr drauf. Herr, ich möchte dir dienen. Du sagst, schmeiß mich ins Meer raus. Und da kommt der Fisch. Und da bringt es Gott da dorthin, wo er dich haben möchte. Oder du hast eine Berufung. Denk an Josef, sollst König von Ägypten sein und so weiter. Oder was weiß ich, was Großes. Alle sollen sie beugen vor dir. Du wirst verkauft als Knecht und Sklave nach Ägypten. Das ist die Antwort. Du dankst, lieber Gott, du hast wunderbare Pläne mit meinem Leben. Aber diese wunderbaren Pläne, die gehen genau nach hinten. Ganz anders, als du gedacht hast. Oder, Herr, du hast mich befreit, als Beauftragter, als Befreier Israels zu sein und so weiter. Und was passiert? Du wirst ein Mörder und gehst in die Wüste und musst dich wie Moses dort verstecken und Unterschlupf suchen. Wahre Christen gehen einen anderen Weg als die Masse, als die Allgemeinheit. Weißt du, sie gehen mit Gott und sagen, oh Herr, mach du das. Beweg deinen Arm, lass Zeichen und Wunder und Gesundheit geschehen. Sie wissen, es gibt noch eine andere Welt, es gibt noch eine andere Seite der Medaille. Gott wirft nicht seine Gaben einfach einem nach. Weißt du, das wäre billiger Ramsch. Seine Gaben, seine Vollmacht, seine Kraft und so weiter sind ihm so kostbar und er möchte es in würdige Hände legen. Seine Himmelreichsschlüssel, er möchte in Hände legen, die bewährt sind. Er gibt niemand ein Amt, der seinen Geist nicht hat, seine Gnade nicht akzeptiert und von seiner Güte abhängig ist und sagt, ich brauche den Herrn, ich muss ihn immer haben. Und je abhängiger du von Gott wirst, aber wie macht man das? Das kann man nicht machen, das macht der Heilige Geist. Schmeißt mich ins Meer raus. Und vielleicht konnte der Jonah nicht einmal schwimmen, aber sagt, ist mir egal. Schmeiß mich raus. Weißt du, Gott gibt nicht seinen Geist, also dass du nachher die Perlen vor die Säue werfen kannst. Er gibt Sündern nichts. Er gibt Gefangenen und Gebundenen nicht seine Herrlichkeit. Weißt du, stell dir mal vor, einem Gefangenen würde man die Herrlichkeit nehmen, da würde der Gefängniswärter ihm alles abnehmen. Wo hast du das her? Oder die Diebe würden einem nachstellen. Und es gibt genug freche Leute. Weißt du, wenn der Herr füttert nicht den Teufel. Der Herr gibt Menschen, die zuerst einmal von ihm gelernt haben, übernatürlich zu leben. Und zwar im Alltag, draußen, verbirg dich am Bach, verbirg dich bei der Witwe. Das ist so groß bei diesem Elia. Oder einfach zusammengeschlagen wie diese Jünger hier. Wahre Christen haben Abstand von der Welt gewonnen. Das ist also, sie nehmen diese Welt ganz anders wahr. Sie sind in der Welt, aber sie sind nicht von der Welt mehr. Sie sind anders, sie sind von Gott abhängig, von der übernatürlichen Versorgung von oben. Wenn du nicht mehr für Menschen lebst, sondern für Gott und so weiter, dann fängt Gott an, etwas an dir zu tun. Je weniger du für die Menschen lebst, für deine Umgebung, für deinen Mann, für deine Frau, deine Kinder, deine Arbeit, die Gesellschaft, die Stadt. Es steht, Suche der Stadt Bestes. Alles okay. Aber zuerst einmal musst du zurückgezogen werden. Zuerst holt er dich aus der Welt, bevor er dich in die Welt schickt. Nimmst du auf Abseits. Wenn du aufhörst, nach der Masse zu gehen, nicht mehr nach der Mehrheit, wenn du dich nicht mehr betören und der Kopf ständig verdrehen lässt, was ist jetzt wieder los? Gott will, dass du nicht mehr anderen Göttern dienst, sondern nur ihm. Und nur noch ihm und nur noch ihm. Dass du seine Gaben nicht für Götzen verbrauchst. Weißt du, Gott gibt, und wir haben so Beispiele in Israel. Die Israeliten haben so viel Geschenke, die sind bepackt worden mit Gold und Silber und Spangen und Ohrringen und Armringen und so weiter. Sind so beschenkt worden. Das sind Christen, aber Gott hat gelernt von Israel, das taugt nichts, die Leute zu beschenken. Die können damit nicht umgehen. Wenn sie nicht würdig sind, was haben sie aus diesen Geschenken gemacht? Das goldene Kalb. Das goldene Kalb. Und die haben wieder den Ägyptern das zurückgegeben, wo das hergekommen ist. Einschmelzen, Aaron macht es schnell, ein goldenes Kalb. Weißt du, die Segnungen hätte sich der liebe Gott sparen können für Israel. Und viele Segnungen für Kinder Gottes kann er sich auch sparen, weil die können damit nicht umgehen. Gott gibt, aber die verbraten das wie der verlorene Sohn. Verfressen, versaufen und so weiter. Viele sind nicht reif für die Segnung Gottes. Deshalb, weißt du, ist es sogar Gnade. Tut mir leid, wenn ich das sage, aber das ist so. Wenn Gott nicht viel gibt, dann kannst du auch nicht viel sündigen. Kannst nicht viele Fehler machen, wenn er dir nicht viel gibt. Dann kannst du gerade so auf Hungertuch sündigen. Gott will also seine Gaben in heilige Hände geben. Unheilige kriegen das nicht. Aber die Heiligen, die Gerechten, die Gottwohlgefälligen, die, also von denen weiß Gott, also dem kann ich das anvertrauen. Dem kann ich 10 Talente geben. Weil er die 5 bewirtschaftet hat. Aber weißt du, da gibt es manche, und das sind nämlich die Kinder Gottes, die nicht wirtschaften können. Die nur 1 Talent haben. Oh Herr, das ist was Wunderbares. Danke, danke Gott. Und dann verstecken sie, bewahren sie es, anstatt dass sie auf den Markt gehen und wuchern und einsetzen und verdoppeln. Gott will, dass wir verdoppeln. Und Gott weiß, der macht nichts. Der sagt, oh, guck mal, wunderbar, diese Spange. und beten sogar an, womöglich. Und dann sagen, Herr, das ist es, was du mir gegeben hast, ich gebe dir mit Dank wieder zurück. Und der Herr sagt, du Schalk, nimm den weg und gib dem, der die 10 Talente hat. Und dann wundert man sich manchmal, warum der eine so viel hat und der andere gar nichts. Der wird sogar noch das genommen, was er hat, weil er das Wenige, das Gott ihm gegeben hat, nicht wuchert. Beter verstehen zu wuchern, zu handeln, die Sachen zu gebrauchen. Weißt du, Herr, verzeih mir, wenn ich so denke. Aber in der Bibel heißt Römer 1, und weil sie Gott nicht geehrt haben, weil sie Gott nicht gepriesen haben, gab Gott ihnen kräftige Irrtümer. Weißt du, Gott gibt sogar Irrtümer. Und Gott sei Dank, die werden abgehalten. Verwirrt die Sprachen, die können immer sprechen, die können ihren Plan, ihren bösen Plan nicht mehr ausführen. Gott gibt kräftige Irrtümer. Die brauchen das, dass sie blind und dumm bleiben und sich nicht über Gott erheben. Das ist sogar fast eine Gnade. Das ist fast eine Gnade. Manche können mit der Gabe, die Gott gibt, gar nicht viel anfangen. Und ich möchte sagen, vielleicht nicht jetzt, vielleicht später, wenn die Zeit reif ist. Und auch später, weißt du, als die Zeit reif war, dann kamen wieder die Sprachen zusammen, die Sprachenverwirrung hat aufgehört. Als die Zeit dann reif war, sandte Gott seinen Sohn. Aber jetzt wäre es zu gefährlich gewesen für Gott. Gott ließ um Elia ganz still werden. Wo ist der große Reformator? Wo ist er geblieben, dieser feurige Prediger? Weißt du, bevor Gott Gebete erhört, bereitet er in der Stille, im Verborgenen, im Untergrund irgendwo seine Diener. Gott wirkt immer im Verborgenen. Deshalb wahre Christen, hört mir gut zu, wahre Christen beten im unsichtbaren Bereich, leben im unsichtbaren Bereich, denken im unsichtbaren Bereich. Die sind irgendwo versteckt hinter dem Vorhang. Elia übte die Kraft des Gebetes, und zwar im Verborgenen. Er schloss den Himmel, aber zuerst musste der Himmel für ihn geschlossen werden. Das musste er das alles mitmachen. Er musste aus jeder Situation das Beste machen. Und er lernte beten. 7-mal sich hinzuknien und wieder aufzustehen. Oder 6-mal nichts erreichen. Kannst du anhalten beten? Wahre Christen können anhalten beten. Selbst wenn es heute nicht passiert, dann passiert es am Montag, oder passiert es am Dienstag, oder am Mittwoch, oder am Donnerstag, oder in 7 Jahren. Wahre Gottesmenschen, sie können mit Gott sprechen und sie können 7-mal vom Herrn kommen und können sagen, Gott, ich habe gestern gebetet, es ist nicht passiert, vorgestern auch, Herr, aber ich bleib dran, ich bleib dran. Wahre Beter bleiben immer dran, sie geben nicht auf. Sie lassen sich auch nicht entmutigen, nämlich der Teufel ist der Entmutiger. Weißt du, du kannst sagen, ich glaube, aber du wirst ständig permanent entmutigt, wenn nichts da ist und genau sich das Gegenteil erfüllt. Und dafür sorgt der Teufel. Er hat noch genug Diener, die noch ihm dienen. Aber wahre Beter beten so lange, bis der Himmel sich verschließt, bis kein Tropfen mehr am Himmel oder kein Wölkchen mehr am Himmel ist. Oder sie beten dann so lange, bis ein Wölkchen wieder auftaucht, bis sich was öffnet, bis sich was tut, bis was passiert. Kannst du so lange beten? Georg Müller hat für 2 seiner Freunde 40 Jahre gebetet und hat nicht erlebt, dass einer sich bekehrte. Von diesen beiden. Aber als der Beerdigung war, kamen sie zum Glauben. Kannst du für jemand 40 Jahre beten? Für deinen Mann, deine Kinder, deinen Freund, deine Bekannten? 40 Jahre? Und auf deine Gebetsliste jeden Morgen, wenn du die Bibel aufschlagst, Herr, das ist er, der ist noch nicht dabei. Menschen gehen verloren, weil wir nicht anhaltend beten. Alles muss erbeten werden, durchgebetet sein. Elia unterhält nicht die Leute, macht keine Show, auch keine philosophischen Sprüche, ist nicht fromm. Ich weiß nicht einmal, ob er eine Bibel dabei hatte, als er dort am Bach war, aber er hatte Gott und den Heiligen Geist. Weißt du, du brauchst nicht da große Literatur, meine Bibliothek. Du brauchst den Heiligen Geist zum Beten. Ohne den Heiligen Geist läuft das alles nicht. Er spielt da nicht irgendwie den korrekten und scheinheiligen Guten. Versteck dich. Niemand soll dich erkennen, dass du Elia bist. Selbst wenn jemand vorbeikommt, und ich bin überzeugt, ist vielleicht auch jemand mal am Bach vorbeigekommen. Denn sie suchten Gras, sie suchten Futter und so weiter. Gerade am Bach, da kommt man irgendwann mal vorbei. Da ist noch ein bisschen Wasser da. Aber da, Elia, bleib still. Mach dich nicht bemerkbar. Kannst du ganz im Hintergrund bleiben, wenn Gott zu dir gesprochen hat, Gott dir einen Auftrag gegeben hat, Gott dir eine Vision gegeben hat, Gott dir eine Berufung geschenkt hat und dann im Hintergrund, Herr, ich warte auf deine Stunde, auf Tag X, wann das auch immer ist. Wahres Gebet ist immer Gespräch mit Gott, das was bringt. Als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte. Wahres Gebet ist keine Zeitverschwendung, auch wenn es 100 Jahre dauert. Ist keine Zeitverschwendung. Das sind die Gebete der Heiligen, steht einmal in der Bibel. Wenn du wirklich als Heiliger betest, deine Gebete gehen nicht verloren, selbst das Stammeln, das Seufzen, wenn es ehrlich ist, aufrichtig ist, wenn es von Gott ist. Gebet ist ein Zeichen, dass Gott zu einem spricht und ich spreche zu Gott. Und Gott spricht auch zu Elia. Weißt du, Gott spricht zu Elia, er will sterben, als die Isabel ihm sagt, morgen kommt dein Kopf ran. Dann sagt er, ich will sterben, Vater, ich bin nicht besser wie die anderen. Nimm meine Seele. Und dann spricht der Herr, steh auf. Und du hast noch viel Arbeit. Weißt du, Gott motiviert. Und erst in der Motivation des lebendigen Gottes geht er 40 Tage und 40 Nächte. Der Elia ist bewegt. Der Elia hat Kraft und Gnade. Salbt den Jehu, salbt den Hazael und salbt den Elisa als seinen Nachfolger. Der geht voller Action. Aber nicht in seiner Kraft. In seiner Kraft will er sterben. Das ist der Moment, wo Gott einsetzt. Wo wir am Ende sind mit unserem Latein, wo wir sagen, Gott, das ist alles für die Katz. Alles umsonst, alles vergeblich. Mein Reden, mein Denken, mein Handeln, mein Geben, mein Helfen, alles umsonst. Meine Worte, in einem Ohr gehen sie rein und aus dem anderen raus. Ja, lass mich sterben. Und in dem Moment, wo du sterben willst, fängst du auf zu stehen. Er stand auf und er ging in dieser Kraft 40 Tage und 40 Nächte. Christen sagen Gott ihr Problem und dann preisen sie Gott. Vater, siehst du, zuerst einmal loben und preisen sie die Apostel. Vater, siehst du, wie sie drohen? Bevor du richtig erhörlich beten kannst, wirst du bedroht um dein Leben. Wirst du ausgepeitscht? Wirst du alles Mögliche hören müssen? Kommst du in eine Gerichtsverhandlung? Ein schöner Ort natürlich. Und in der Bibel steht es, weißt du, ihr, es kommt der Tag und ihr werdet vor Gerichte zitiert und ihr werdet geschleppt sogar vor ihren Schulen und sie werden euch auspeitschen und. Das ist, wie Gott Gebete erhört. Wahre Christen beten mit dem Herzen und nicht mit ihren Gefühlen und nicht mit ihrem Verstand. Dann, wenn du richtig zu Gott stehst, dein Herz die richtige Einstellung hat und vielleicht dann kommt der Moment, wo du in Sprachen betest, wo du nicht mehr beten kannst. Das ist der Moment, wo die Sprachen einsetzen, wo der Heilige Geist anfängt, aus dir zu sprechen. Und dann betest du in Sprachen und das ist der Moment, wo der Teufel dich nicht mehr kontrollieren kann. Urteil selber, muss man Gott oder den Menschen mehr gehorchen? Du siehst also plötzlich, sprechen sie in der Autorität Gottes. Weißt du, da plötzlich sind sie auf einer anderen Plattform, läuft ein anderer Film, sie sind anderer Klasse von Mensch. Urteil selber, ist das von Gott, Elia? Ist Gott Gott, so dient ihm, ist Baal Gott, so dient ihm. Wählt jetzt, wer mir dienen wollt. Wer Gott richtig glaubt, wer Gott richtig gehört hat, wer Gott richtig verstanden hat, wer richtig auf Gott eingegangen ist, der geht nur einen Weg. Der geht nicht hin und zurück. Der geht nur den direkten Weg und sagt, so spricht der Herr. Der wahre Beter überlässt sich ganz und total Gott. Er weiß, ich bin bei ihm in guten Händen. Und der Herr wird auch weiter für meine Zukunft sorgen. Der Herr wird mir den nächsten Schritt zeigen. Jetzt geht er hin am Bach, verbirgt sich. Und dann später geht er zur Witwe. Und dann zeigt sich dem Ahab. Und der weiß ganz genau, was er jeden Tag was zu tun hat. Und er weiß, Gott ist mit mir. Gott übernimmt jetzt die Planung. Wenn du richtig betest, übernimmt Gott die Planung für dein Leben. Der Gläubige tut nur, was der Vater ihm sagt. Wahre Gläubige sind anders als die anderen Gläubigen, allgemeinen Gläubigen. Sie glauben nicht alles, sie prüfen alles. Ist das vom Herrn? Will das der Herr? Nicht will ich. Weißt du, wir wollen vielfach, ja Herr, mach das so und so und so. Aber was will der liebe Gott? Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Es gibt so viele religiöse Fanatiker. Wahre Gläubige, die mit Gott reden, mit Gott wandeln, wahre Menschen des Gebetes, Wenn da mal was nicht passiert, beim dritten Gebet nichts passiert. Wir haben mal eine Gebetsnacht in Stuttgart gehabt. Wir haben so einen kleinen Bruder aus Köln gehabt. Und dann steht er da, lieber Gott, wir beten schon 4 Stunden. Schick Erweckung. 4 Stunden, was sind 4 Stunden Gebet? Was sind 4 Stunden? Was sind 40 Tage, 40 Wochen, 40 Jahre? Was ist das? Weißt du, Gott muss man öfters zu Gott kommen. Wahre Gläubige drehen nicht gleich durch, wenn Gott nicht sofort das Gebet erhört, so wie ich das gerne möchte. Aber wir drehen gerne durch. Herr, warum? Wo sind die Hindernisse? Wo ist eine verborgene Sünde bei mir? Da fangen wir so Leibesvisite und Röntgenstrahlen und durchleuchten alles und finden nichts. Aber die Zeit Gottes muss kommen. Als die Zeit erfüllt war, hat Gott gehandelt. Weißt du, der Teufel hetzt uns und treibt uns und jagt uns. Schneller, schneller, schneller. Wir brauchen da ein Wunder. Wahre Gläubige sind sehr kritisch, was ihre Ziele, ihre Wünsche, ihre Träume, ihre Visionen sind. Ist das vom Herrn? Und wenn es heute nicht kommt, aber wenn es vom Herrn ist, wird es kommen. Und jetzt kann ich warten. Wahre Beter können warten. Sehr lange sogar. Elia hat nicht gemerkt. Und das ist auch nämlich ein Problem. Weißt du, der Elia, und das sind wir alle Christen so, ich bin allein übrig geblieben. Wahre Beter, die denken, sie sind die einzigen, die richtig stehen, die richtig beten, die richtig glauben, die den richtigen Heiligen Geist haben, die in der richtigen Kirche sind. Vater, ich bin allein übrig geblieben, lass mich sterben. Weißt du, wir kommen zu dieser Phase, wo du glaubst, du bist der einzige Heilige nur noch hier in Berlin. Wahre Beter werden dann von Gott korrigiert. Und weißt du, was für Korrektur der Elia bekommen hat? Mein Kind, ich habe noch 7000 Menschen, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. Aber Herr, wo sind sie? Elia wäre ganz anders geworden, wenn die ihn unterstützt hätten. Aber Gott hat wahrscheinlich auch die 7000 anderen gesagt, versteckt euch, verbirgt euch. Und deshalb, wenn Gott jemand verbirgt hat, denkst du, du bist allein übrig geblieben. Ich bin der einzige Gläubige noch in Berlin. Ich meine, du auch. Aber dann kommst du raus nachher. Weißt du, wahre Gläubige, was willst du sagen noch? Ich bin der Einzige, der noch wenigstens noch steht vor dem Herrn und noch wandelt mit Gott und so weiter. Aber Gott klärt uns auf. Ich habe noch 7000. Und er spricht für sich. Und das sind Beter, die sind einsam geworden. Beter sind einsam geworden. Die kommen sich sehr einsam vor. Niemand betet mit mir. Und niemand betet für mich. Verstehst du? Ich bin allein übrig geblieben. Das ist der Moment, wo Gott anfängt zu handeln, wo du wirklich verstehst, ich bin der Einzige, auf den kommt es jetzt an. Und dann sagt Gott, nee, ihr habt noch 7000 andere. Gott zeigt ihm plötzlich, was da für welche Leute noch gibt. Plötzlich kommen sie alle aus dem Versteck. Plötzlich melden sie sich. Plötzlich werden sie mutig, weil der Elia jetzt mutig geworden ist. Plötzlich kommen die mit. Gott hat noch andere, Bruder, Schwester. Gott hat noch andere, die mit dir übereinstimmen. Du glaubst gar nicht, wenn du mit Gott übereinstimmst, der Herr wird dort ein paar zeigen und dort jemand und dort sitzt einer im Gebüsch und dort sitzt jemand am Bach und dort ist einer bei der Witwe und dort ist einer im Keller und dort ist einer auf dem Dachboden. Aber wie viele Gottesfürchtige haben dann eigentlich überlebt? Wenn du das merkst und wenn Gott anfängt zu korrigieren, denn nur Gott kennt die, die ihm gehören, die wirklich mit ihm verbunden sind, die mit ihm übereinstimmen. Gott kennt sie. Und die gleiche Offenbarung, die du kriegst, kriegen die anderen auch dann plötzlich. Wahre Christen beten anders. Und plötzlich kommen die zusammen. Und die fragen nicht, bist du Adventist, bist du Christ, bist du Moslem, bist du Katholik, bist du Protestant? Was bist du denn eigentlich? Bist du Pfingstler, bist du Charismatiker? Kannst du in Zungen beten? Das interessiert alles gar nicht mehr. Du hast deine Knie nicht vor Baal gebeugt. Das ist alles, wo es damals ging hier. Sei nicht so entmutigt, wenn du plötzlich merkst, ich stehe ganz allein. Aber Gott wird dir plötzlich zeigen, da gibt es noch ein paar andere auch noch. In der Stadt Berlin und drüber hinaus in Brandenburg und sonst noch wo. Die gehen den gleichen Weg. Die haben die gleiche Führung. Wahre Beter überlassen sich Gott. Und sie wissen, Gott wird schon recht machen. Ich bin allein übrig geblieben, mein Gott. Wie traurig. Wie traurig. Auch dann müssen wir Dinge tun, wenn wir allein übrig geblieben sind. Wahre Beter bleiben bei Gott, auch wenn sie allein sind. Nämlich das Problem mit Gottes Kinder und Gott ist, Gott will seine Kinder ganz allein haben. Weißt du, er möchte nur dich haben. Nur dich. Er hat für dich alles getan, er gibt für dich alles. Er will nur dich haben. Und wenn er dich hat und du an seinem Herz gedrückt wirst, dann hat er plötzlich auch gesagt, du, ich habe noch ein paar andere. Bitte mal ein bisschen Platz hier. An meiner Seite. Wahre Beter bleiben bei Gott, auch wenn sie niemand versteht, wenn sie niemand unterstützt und wenn alles nur rückwärts geht und sie depressiv und krank werden und wenn der Körper nicht mitmacht und das Geld, der Geldbeutel nicht mehr mitmacht. Sie bleiben bei Gott. Sie bleiben in der Stellung, bis Gott sie woanders hinführt. Wahre Beter behalten den Glauben, auch wenn alles schief geht. Das ist, wahres Gebet ist. Auch wenn alles dagegen spricht. Und wenn niemand sogar glaubt, dass sowas noch passieren könnte. Denk doch an die wahren Beter. Sarah und Abraham, was ist mit ihnen passiert? Ihr Leiber sind schon erstorben und sie haben noch an Babys geglaubt. Weißt du, Glaube. Und das ist Gebet und Glaube. Auch wenn der Tag dunkler und schwieriger wird, jeder Tag, jede Stunde. Wahre Beter wissen, plötzlich kann es alles anders werden. Plötzlich stehen 7000. Ist das nicht eine ganze Mannschaft? Plötzlich sehen sie, da gibt's noch andere, die haben durchgehalten, genauso wie wir. Und es wird eine Schar von Überwindern sein. Der Johannes, der arme Johannes, der in der Offenbarung, der steht da und sagt, oh Gott, wo kommen die alle her? Wo kommen die alle her? Und weißt du, was dort heißt? Die kommen aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider hell gemacht im Blute des Lammes. Die kommen aus der großen Trübsal. Die waren Christen, die waren Anbeter Gottes, die waren Gebetsmenschen, die waren Gläubigen, die kommen aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Gibt es noch wahre Christen? Doch, die gibt es, aber die sind alle versteckt. Die sind alle versteckt. Die gehen nicht hausieren und tragen nicht ein Schild am Revier. Also, ich bin ein Christ. Oder hier wohnt ein Christ. Gibt es auch solche Aufkleber. Oder was weiß ich, oder auf dem Auto, dass du sofort erkennst, hier ist ein Christ, fährt ein Christ. Was ist ein Christ? Wahre Christen, sie beten anders als die Juden und Heiden und sie plappern nicht so viel, weißt du, und sie rechtfertigen sich nicht vor Gott. Ich denke nur an Paulus, die Juden sind ja Weltmeister im Gebet oder im Beten. Und von Paulus, als er in Damaskus sitzt, da heißt es, siehe, er betet. Siehe, er betet. Es gibt viele wertlose Gebete, die nur bis zur Decke gehen und nicht einmal das manchmal. Sie sind ungültige Gebete, die kommen zurück, weil kein Absender oder keine Adresse, richtige Adresse da ist. Weißt du, das ist die Gebete der Pharisäer, aber das Gebet des Zöllners ist bei Gott angekommen. Also Gebete, die was bewirken und Gebete, die nichts bewirken. Beten ist keine Selbstunterhaltung oder kein Imponieren. Oder ein Ritual oder und so weiter. Ist auch nicht korrektes und perfektes Beten. Weißt du, du kannst mit Gott reden. Und ich weiß, wie schmerzlich es ist, als ich Christ wurde. Ich konnte noch nicht so richtig Deutsch. Dann hat einer mir mit meinem Gebet kritisiert und gesagt, Bruder, wir schreiben dir ein Gebet auf. Das kannst du dann hier vorlesen. Mit richtigem Deutsch. Grammatik einwandfrei. Weißt du, aber, und das hat mich so entmutigt. Das hat mich so entmutigt. Verstehst du, dass jemand sagt, du betest nicht richtig, weil es nicht mit richtigem der, die, das und richtig in der Grammatik ist und so weiter. Aber Gott will das Herz hören. Wenn er schon die Sprachengebete versteht und hört, wie viel soll er da unvollkommene Gebete hören? Und unsere Gebete sind alle unvollkommen, ihr Lieben. Und gerade unvollkommene Gebete will der Herr hören. Wie hört das echte Beten auf? Das haben wir ja gesehen in der Apostelgeschichte. Echtes Beten ist mit Gott etwas Unkompliziertes. Herr, und nun sehe zu, was die alles mit uns machen, wie es uns zugeht. Weißt du, diese Zwiesprache mit Gott, das ist Schrei zu Gott. Als das Volk Gottes schrie, verschaffte Gott eine Lösung, eine Hilfe. Beten ist vor dem Thron Gottes treten. Echtes Beten ist vor dem Thron Gottes beten. Wer richtig betet, der betet immer übernatürlich, im Geist. Empfängt die Bitten von Gott, sagt, redet in den Worten Gottes, er redet nicht in seiner Sprache, er redet in der Sprache der Bibel. Herr, es steht geschrieben. Du hast versprochen. Hier habe ich schwarz auf weiß, dein Wort ist die Wahrheit. Und dann gehst du und du betest mit der Bibel, dein Wort ist die Wahrheit. Und hältst das Wort vor und sagst, lieber Gott, hier, lies mal. Ich weiß nicht, ob du solche Phasen gehabt hast, dass du hier kamst und sagst, lieber Gott, schau her, hier steht's. Hier steht schwarz auf weiß. Entweder ist es Lug oder die Wahrheit. Wir sollten wirklich Gott beim Wort nehmen, wahre Beter nehmen Gott beim Wort. Beten ist zwar einfach, aber das ernstliche, jetzt eine andere Übersetzung, das ernstliche Gebet vermag viel. Das ernstliche Gebet, es muss ernst sein. Nicht kompliziert, es muss persönlich sein. Und dann wird das Beten zum Vergnügen, zur Freude, zur Lust. Dann betest du, du kriegst nicht mehr genug. Wenn du einmal auf den Geschmack gekommen bist, wie das funktioniert. Vor dem Thron Gottes kannst alles bitten. Und in meinem Namen könnt ihr alles bitten. Das hat der Herr gesagt. Wahre Beter wissen die Macht des Namens Jesu und die Kraft des Heiligen Geistes. Und sie kennen die Verstärker ihrer Gebete. In der Bergpredigt heißt es also, wenn du, Matthäus 6, Vers 6, du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür und so weiter. Und der dann das Verborgene sieht, vergilt es öffentlich. Ich will noch etwas Erstaunliches, was ich entdeckt habe in der Bibel. Jesus hat nie öffentlich gebetet. Jesus hat nie öffentlich gebetet. Er hat nachts gebetet, wenn die seine Jünger schliefen. Oder wenn er gebetet hat, hat er einen Stein geworfen, einen Steinwurf oder drei Steinwürfe weg. Da hat er sich auf den Boden geworfen. Er hat nie öffentlich gebetet. Herzensgebete sind nie öffentlich. Sind immer ein Steinbruch weiter. Und wenn du mit jemandem zusammen betest und so weiter, und du weißt, die sind noch nicht so weit, die sind nicht im Heiligen Geist, sie können sich mit dir nicht vereinigen, wo zwei oder drei eins werden und dann bitten, dann nimm einen Steinwurf und sag, du betest hier, ich bete jetzt einen Steinwurf weiter. Klingt komisch, was ich sag, aber das ist so. Denn du sprichst mit Gott und nicht mit den Menschen. Und du unterhältst nicht die Menschen, sondern unterhältst Gott und den Himmel. Ein Steinwurf. Jesus hat nie öffentlich gebetet. Das wäre für ihn eine Heuchelei gewesen. Oder er hätte hier sein Wort gebrochen. Wenn du betest, geh in das Verborgene. Der ist auf den Berg gestiegen und hat jeden einzelnen Jünger sich herausgebeten. Oder auch alles, was so ihn bewegt hat. Dort sprach der Schöpfer mit dem Geschöpf, der Mensch mit dem Vater. Beten kann man nicht lernen. Man muss sich für Gott reservieren, zurücknehmen und allein sein mit Gott. Und das ist es. Weißt du, Kinder, das ist ein großer Unterschied, ob Kinder mit dem Vater reden oder Fremde mit dem Vater reden. Das ist ein großer Unterschied. Wahre Christen beten im Namen Jesu. Die reden auch ganz anders mit Gott. Sie reden im Namen Jesu. Sie reden so, als wenn Jesus beten würde. Sie beten im Geist Jesu, in der Einstellung Jesu, im Auftrag Jesu. Sie beten nicht in die Luft. Sie führen keine Selbstgespräche und schon gar nicht Streitgespräche mit dem lieben Gott. Sie beten zu ihrem Stellvertreter, zu Jesus Christus. Ihre Gebete haben eine Adresse. In Jesu Namen. Und sie beten zu keinem Götzen, sondern zum lebendigen Heiland, zu dem Vater unseres Herrn Jesu Christi. Deshalb, Vater unser. Wahre Christen, wiedergeborene Menschen rufen nur Gott an und sagen, Vater, Daddy. Sie beten in Übereinstimmung mit Jesus. Und sie beten nur mit ihm, was er übereinstimmt, mit mir und nicht mit ihren Bedürfnissen. Herr, ich habe Hunger. Oder dies und jenes. Oder meine Wünsche, meine Meinung. Sie beten in Übereinstimmung mit Jesus. Darum sind ihre Gebete anders, wenn sie im Namen Jesu gesprochen werden. Jesus würde anders beten. Wir sollten eigentlich fragen, wie würde Jesus die Bitte dem Vater vortragen? Und wenn du das begriffen hast und auch zergehen ließ und definiert hast, dann kannst du die Bitte so vortragen. Wie würde Jesus mit Gott reden? Wie hat er geredet? Wir waren nicht dabei. Es wäre schön, wenn ich wenigstens ein Gebet Jesu gehört hätte, wie er betet. Wir haben nur ein Gebet, wir haben schon gehört, oder zumindest, weil er zu laut geschrien hat, mit großem Geschrei. Vater, nicht mein, dein Wille geschehe. Das war das einzige Gebet, von dem wir wissen, wo er Wasser und Blut geschwitzt hat, weil es ein bisschen laut war. Auch ein Steinwurf weg, aber Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das sind Gebete. die erhört werden. Christen beten anders. Sie beten so wie Christus. Gebete, die in Übereinstimmung mit Jesus sind, sind Gebete, die mit der Schöpfung übereinstimmen, mit der Wirklichkeit, mit der Ewigkeit, mit dem Wort Gottes, mit dem Glauben. Wahre Gebete sind anders. Vater, nicht mein, dein Wille geschehe. Wir haben einen Dickkopf oft. Wenn wir zu Gott kommen, wir wollen uns durchsetzen. Geistliche Kriegsführung. Und wir wollen durchsetzen. Herr, das musst du tun. Und dann betest dreimal und beim vierten Mal weiß es, wo es lang geht. Dein Wille geschehe, Herr. Dass die Gebete der wahren Kinder Gottes, die bewegen den Arm Gottes, beweg, Herr, und erhöre mich, Herr, erhöre. Guck mal, was die alles machen, wie die Völker sich zusammenraufen und so weiter. Und da bewegte sich die Städte, da wurde es ernst, da wurde es lebendig. Elia, das ist so ein schöner Name, mein Gott ist Vater oder mein Gott ist Jahwe, mein Gott. Weißt du, wenn dein Gott geworden ist, der lebendige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, dein Wille geschehe. Nicht nur gib uns unser tägliches Brot heute. Weißt du, um Brot betteln wir alle jeden Tag. Also wir sind immer da, wo es Essen gibt. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist ein wunderbares Gebet. Aber um das alles zu bekommen, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben. Und dein Wille geschehe. Und dein ist das Reich. Und dein ist die Kraft. Und dein ist die Herrlichkeit. Weißt du, geht alles um Gott. Und nur eine Passage, wo es um Bauch und Essen und gute Zeit und gute Tage geht. Und selbst das ist sogar fraglich, ob es nur ums Essen geht. Ist wahrscheinlich ein ganz anderes Brot gemeint. Ganz anderes Brot gemeint. Das Brot vom Himmel. Unser tägliches Brot. Diese Engelspeise. Dein Wort ist vielleicht da gemeint. Elia, er betete ein Gebet. Gar nicht so lang. Gar nicht so kompliziert, betete ein Gebet, machte kein Geschrei, ritzte sich nicht und verfiel nicht in Ekstase, wurde nicht entzückt und verrückt. Manche werden verrückt, die wie die Baalspriester. Er betet ein Gebet und hat sogar noch den Altar mit Wasser überschüttet, mit ganz bestimmten Grund, damit niemand kommen kann und sagen, jetzt hat er sich von selbst entzündet. Oder er hat Gott nicht nachgeholfen. Im Gegenteil, da hat Gott noch ein Hindernis in den Weg gelegt. Mit Wasser überschüttet, damit das Holz ja sich nicht von selbst entzündet. Und dann, Vater, jetzt hör, du bist Gott. Wenn du mein Gott bist, mein lebendiger Gott, antworte jetzt. Und dann fiel das Feuer. Ich möchte dabei gewesen sein, das wäre fantastisch. Aber das sind 3,5 Jahre vergangen dazwischen. Das sind 3,5 Jahre vergangen, bis das alles passierte. Sind wir reif für das Feuer Gottes? Tauf uns mit Geist und Feuer. Da ist ein Preis zu bezahlen. Weißt du, deine Erlösung ist kostenlos. Aber diese wunderbare Segnungen, Mensch des Gebets zu sein, Mensch des Glaubens zu sein, ein Apostel, ein Diener, Gesandter Gottes, Botschafter an Christi Stadt, das ist ein Prozess. Und bist du bereit, dich von Raben zu versorgen? Von der Witwe sich zu versorgen? Bist du bereit, unten durch? Und erst wenn du unten durch bist, bei den Menschen, bist du obendrauf bei Gott. Wir verstehen das nicht, das ist ein bisschen zu kompliziert, aber Gott schenke uns Gnade, dass wir, so wie die ersten Christen beten, also, ja, nicht mehr weiter im Namen Jesu reden. Und Herr, siehst, was sollen wir jetzt machen? Und da kam die Salbung, da kam die Kraft, da wurden sie aufs Neue erfüllt mit dem Heiligen Geist. Geschwister, wenn wir beten, sollten wir alle erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Jedes Mal neu, in jeder Gebetsstunde. Weißt du, wenn du draußen bist und arbeitest und dienst und mit Menschen sich abgibst, du brennst aus. Das Öl wird verbraucht, Benzin wird verbraucht, Sprit wird verbraucht, Geist wird verbraucht. Aber du brauchst wieder neue Füllung. Vielleicht bist du heute erschöpft, bist müde, bist schlapp, hast gedient, hast irgendwo was geschaufelt und was weggeschafft und was beseitigt, was bereinigt. Oh Gott, schenkt neue Kraft. Gebet ist tanken, auftanken. Lass uns aufstehen. Und lass uns in dem Namen Jesu mit dem Vater reden, in dem Namen Jesu, in den Worten Jesu sprechen. Vater, in deinem Namen. Bisher habt ihr noch nichts in meinem Namen gebetet.
Gemeinde, wir sollten viel mehr lernen, nicht nur in Sprachen zu beten, sondern auch viel mehr im Namen Jesu zu beten. Vater, in deinem Namen bitten wir, in Jesu Namen bitten wir, dies und jenes und so weiter. Bring Gott, bring zum Vater, was dich bewegt, was dich bekümmert, was dich bedrückt. Sag ihm, Halleluja, Halleluja. Wir heben unsere Hände und beten ihn an. Lebendiger Gott, du bist hier. Lebendiger Gott, diese Welt braucht was anderes als nur frommen Zirkus. Die Welt braucht was anderes als nur Philosophien und Meinungen und Ansichten und Strömungen. Die Welt braucht dich. Jesus, die Welt braucht deinen Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, erbarm dich unserer. Herr, diese Welt braucht Liebe Gottes und Erbarmen Gottes. Die Welt braucht kraftvolle Menschen und Menschen, die gereift sind in der Stille am Bach oder wo auch immer. Herr Jesus, du hast einen Platz für deine Kinder, wo wir reifen und wie wir reifen. Wir verstehen deine Wege nicht, deine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und deine Wege sind nicht unsere Wege. Aber Herr, wir wollen uns von dir führen lassen in deine Gegenwart, in deine Nähe, auch wenn es in der Wüste sein muss und wenn wir es durch verborgene Dinge gehen muss, wo wir ganz unbekannt im Hinterhof oder sonst irgendwo sind, irgendwo in Hinterdupfing. Herr, wir wollen dir dienen, wir wollen dich lieben, wir wollen auf dich hören, wir wollen dir vertrauen lernen, noch mehr dir vertrauen, auch in kleinen Dingen. Lieber Heiland, du weißt alle Dinge, was uns bewegt, was uns beschäftigt, was uns bekümmert. Wir wollen uns in deine Hände fallen lassen. Das sind Beter, die lassen sich in Gottes Hände fallen. Ich segne jetzt alle, die gottesfürchtig sind, alle, die mehr vom Heiland wollen. Segne sie. Halleluja. Amen. Praise Gott.